Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, dem Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Ich freue mich sehr, dass ihr reingeschaltet habt, denn es geht heute um ein wichtiges Thema für Menschen, die senden, die führen, die große Verantwortung tragen. Es geht um Self-Care. Habt ihr sicherlich schon mal gehört und wir wollen heute richtig fundiert auf dieses Thema schauen, nämlich mit einer tollen Expertin, mit Kara Pienka. Kara ist Gründerin und Geschäftsführerin von Inhesa, dem Institut für Health und Selfcare in Berlin. Sie ist Pionierin im Bereich des medizinischen fundierten Coachings und sie ist Autorin und Speakerin. Ihr aktuelles Buch heißt Selfcare Next Level – 7 Strategien für krisenfeste Führungskräfte. Was bedeutet eigentlich Selfcare? Warum ist es wichtig, gerade für Menschen, die senden? Kann ich Selfcare und Karriere vereinen? Und wie gelingt die Kunst der wohlwollenden Selbstbehauptung, wie es Kara nennt? Das alles will ich mit ihr besprechen. Ich freue mich so sehr, dass sie da ist. Hallo, Kara Pienka.
Hallo, Daniela. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir zwei miteinander sprechen können.
Und ich weiß schon jetzt, dass es ein richtig gutes Gespräch wird. Lass uns mal einsteigen, bevor wir auf das Thema Selfcare kommen, mit dir, mit deiner Person. Ich finde ja immer, wenn man ein Buch geschrieben hat, auch ein Sachbuch, dass das ja so ein Ausdruck von inneren Überzeugungen ist, von Erlebten, von fachlichen Erfahrungen. Wie bist du die Kara geworden? Jetzt schreibt man ja über dich, du bist eine etablierte Spitzencoachin, du bist diese Expertin für Health und Self-Care, du hast Inhesa gegründet und dann dieses Buch geschrieben. Das alles bedeutet ja, das ist ein Weg gewesen. Kannst du uns mal ein bisschen auf diesen Weg mitnehmen?
Ja, das ist tatsächlich ein Weg. Ich bin ja jetzt Mitte 50, das heißt also, ich bin ja doch schon einige Zeit jetzt in der beruflichen Welt unterwegs. Jetzt ist tatsächlich der Schwerpunkt meiner Arbeit, dass ich Menschen begleite zu einem gesünderen, erfolgreicheren Leben und Arbeiten, also erfüllt vor allen Dingen und gesund. Ich glaube, was mich wirklich immer ausgezeichnet hat, ist, dass ich mich sehr für Menschen interessiere und tatsächlich, was Menschen umtreibt, was Menschen vielleicht auch manchmal im Weg steht und das, was aber auch Menschen brauchen, um mit dem Leben oder auch der Arbeit gut oder besser klarzukommen. Ich habe mal Sozialwissenschaften studiert, habe das aus dieser Perspektive mir angeguckt. Ich hatte aber auch immer schon mal ein kreatives Interesse, habe schon als Jugendliche angefangen, Theater zu spielen. Und irgendwann habe ich das Interesse an Menschen und das kreative, satirische Element, was mich auch auszeichnet, zusammengeführt und bin in meinen 20ern dann mal als Kabarettistin auf den Bühnen in Köln unterwegs gewesen. Ich glaube, jetzt meine gesamte Biografie zu erzählen, das würde wirklich den Rahmen sprengen, aber ich habe, glaube ich, immer an verschiedenen Stellschrauben in meinem Leben mich nochmal neu entwickeln, neu orientiert, also so wie Madonna. Ich habe also etliche Jahre Kabarett gemacht. Dann habe ich gemerkt, ich möchte mehr mit den Menschen arbeiten, bin dann über einen persönlichen Kontakt auf den Bereich des Unternehmenstheaters gestoßen. Da bin ich sozusagen in Richtung der Wirtschaft schon, aber damals noch mit dem Schwerpunkt Unternehmenstheater. Dann habe ich das etliche Jahre gemacht und wollte ich noch näher an die Menschen ran, habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe da wirklich Lunte gerochen. Da war ich so gerade 30, hat sich das Thema Persönlichkeitsentwicklung in mein Leben gebracht und dem bin ich dann treu geworden oder bin es bis heute und heute eben auf die Art, wie ich es jetzt mache, dass ich auch ganzheitlich auf den Menschen schaue. Das heißt nicht nur Business, nicht nur Life, sondern auch Gesundheit. Und daraus ist mittlerweile dann ein Institut geworden.
Kannst du mal ein bisschen auch was über Inhesa erzählen? Weil ich glaube, unter Coaches können sich die Menschen immer schnell was vorstellen.
Ja,
und Inhesa, dieses Institut, ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes.
Ja, also wir haben so den Untertitel Medizin trifft Coaching, weil meine Mitinhaberin ist Medizinerin. Und uns ist es ein Anliegen, dass Menschen, die gesund leben und arbeiten wollen, dass die einen entsprechenden Coach in uns und in den Inhesa-Coaches finden. Das heißt, wir gucken nicht auf reine Performance, wie es viele reine Business-Coaches tun. Wir gucken auch nicht nur auf die Erfüllung von Lebensträumen, wie das eben auch Life-Coaches tun. Wir machen auch nicht pures Health-Coaching, was oft mit Patienten-Coaching gleichkommt, sondern wir haben die Zielgruppe gern und viel leistende Menschen, also Menschen, die was wollen im Leben und auch im Beruf und die aber für sich vielleicht an eine Grenze kommen, wo sie sich vielleicht durch Stress oder durch vielleicht auch durch nicht gute Rahmenbedingungen an die Wand gespült fühlen und jetzt tatsächlich nach Lösungen suchen. Wie können sie jetzt für sich Kraftquellen auftun oder vielleicht auch Lebensveränderungen oder Berufsveränderungen vornehmen, dass sie für sich wieder in einen energetischen Fluss kommen. Manchmal sind es auch Menschen mit Diagnosen, also Stichwort Burnout-Erkrankungen oder auch Krebserkrankungen oder sowas, aber es muss nicht immer sein. Also idealerweise sind Menschen auch bei uns bei Inhesa, die in frühen Phasen von solchen Energielöchern merken, irgendwas stimmt gerade bei mir beruflich oder persönlich nicht und die dann unsere Hilfe suchen. Und ja, ich führe ganz viele Einzelcoaching-Gespräche, ich mache aber auch Gruppencoaching-Veranstaltungen. Ich bin auch in Unternehmen, sind wir auch tätig, machen dort Führungskräftequalifizierungen, auch jetzt zum Thema Selfcare Next Level, zu meinem Buch machen wir Veranstaltungen, wo Menschen, Führungskräfte, die das Gefühl haben, dass sie mal irgendwie ein bisschen Zeit für sich brauchen, um mal neue Strategien zu entwickeln, wie sie denn mit den ganzen Irrungen und Wirrungen klarkommen, die begleiten wir und denen geben wir Impulse und die führen wir dahin, dass sie für sich gute Strategien entwickeln.
Und wo ich dich gefragt habe, was bist du für einen Weg gegangen, dann gehe ich ja davon aus, ihr habt Inhesa gegründet, weil ihr da auch was beobachtet habt. Du bist ja schon länger Coach, hast du ja beschrieben. Also was ist das, was ihr gesehen habt oder wo ihr auch so eine Bedürfnislücke gesehen habt, die ihr damit ja auch schließt?
Genau. Also tatsächlich, als ich vor über 20 Jahren angefangen habe mit Coaching, habe ich reines Business-Performance-Coaching gemacht. So ist ja auch Coaching damals entstanden. Ich will höher, schneller, weiter. Wie komme ich auf die nächste Karrierestufe? Assessment Center, Vorbereitung, Führungskräfte, mich als Führungskraft entwickeln und so. Das waren die ersten Jahre meiner Coaching-Berufstätigkeit. Und ich muss sagen, ich habe so seit 10 Jahren ungefähr beobachte ich, dass meine Klientinnen und Klienten immer wieder das Thema Erschöpfung oder Angst vor Erschöpfung oder die Angst auch zu erkranken oder auch manchmal Symptome, ob das chronische Kopfschmerzen, ob das Schlafstörungen, ob das Rückenschmerzen sind, die man aber irgendwie auch nicht wirklich einordnen kann. Das fiel mir immer mehr auf, dass das also nicht die Ausnahme war, sondern immer mehr zur Regel wurde. Und da habe ich mich dann umgeschaut in der Coaching-Landschaft und habe geguckt, bilden wir eigentlich als Coaches hier auch entsprechend ein Angebot ab? Und ich musste feststellen, nein, im deutschsprachigen Raum habe ich hier nichts Entsprechendes gefunden, wo dieser Bereich des Wohlbefindens, des ganzheitlichen Wohlbefindens entsprechend mit ins Coaching einbezogen wurde, also auf körperlicher und mentaler Ebene. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe geschaut in den USA, also Mutterland des Coachings, gab es entsprechende Angebote schon rund um das Thema Health Coaching. Und mich haben immer Pionierthemen interessiert. Also habe ich dann mich mit Frau Dr. Bataille, meiner Mitinhaberin, zusammengetan, die eben Medizinerin und Coach auch ist. Und wir haben dann ein europäisches Konzept entwickelt, was eben diesen Anforderungen entspricht, dass wir sowohl auch Menschen, die durchaus Performance interessiert sind, aber die eben jetzt hier auch noch nach Lösungen suchen, wie sie auch nachhaltig dabei gesund bleiben, als auch Menschen, die eben, man würde es vielleicht unter dem Trendthema Longevity, also Menschen, die ein gesundes, langes Leben führen wollen als Privatpersonen, also wo wir für die ein Angebot machen, wo sie von uns Impulse kriegen und ihr Leben dementsprechend verändern können.
Mhm. Kannst du mich dann nochmal zurücknehmen? Dieses Performance-Coaching, was du eben erwähnt hast, hieß das dann, dass man damals die Menschen eher zu einer Höchstleistung gecoacht hat, so ich will mehr. Und das hört man ja jetzt heute auch, ne? Willst du das und das erreichen? Und das sind die Ziele und dann musst du, und das ist die nächste Karrierestufe und was musst du für Entscheidungen treffen? Und stelle ich mir das dann heute so vor, dass es darum dann nicht mehr geht?
Nein, nicht unbedingt. Es gibt durchaus noch Klienten und auch berufliche Umfelder, wo Höchstleistung auch gefordert ist. Insofern, das kann grundsätzlich schon noch ein Thema sein. Wir, denke ich, werden gesucht als Coaches, wenn es darum geht, aber tatsächlich nicht Leistung um jeden Preis zu erzwingen, sondern wenn es darum geht, dass Menschen durchaus eine gute Leistung bringen, aber für sich dabei auch nicht aus der Kurve fliegen sollen. Also wenn es um nachhaltige Leistungsfähigkeit geht, dann sind wir die richtigen Ansprechpartner. Weil ja, wir können Performance, aber eben nicht nicht diese, ja, sagen wir, ohne Ressourcenbewusstheit. Also wir sind ja auch, was das Thema Ökologie angeht, dann gibt es ja auch immer noch Menschen, die denken, es gibt irgendwie unendlich viele Ressourcen. Wir können einfach jetzt der Umwelt unendlich viel entnehmen. Da müssen wir auf nichts achten. Das gibt's ja immer noch, diese Welt. Aber es gibt auch die Welt, die sagen, nein, es gibt nicht unbegrenzte Ressourcen. Wir müssen Wege finden, mit den Ressourcen, die da sind, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Und wir sind sozusagen auch auf dieser Ebene unterwegs, dass wir sagen, ja, es gibt ganz viel, was wir nutzen können als Menschen, aber es ist nicht unbegrenzt. Wir sind nicht grenzenlos. Und insofern, das ist auch, wenn wir von Ganzheitlichkeit sprechen, dann unser Ansatz, genau zu gucken, was für einen Ressourceneinsatz macht was, an welcher Stelle wie Sinn und was kann ich auch als Individuum was zu welcher Stelle wie leisten.
Da schlittern wir ja direkt in so Beschreibungen eines Menschenbilds. Dieses, wenn du sagst, ich habe endliche Ressourcen. Ich glaube, und jetzt versuche ich eher so abzuklopfen, ist, dass es ja schon immer noch so dieses Bild gibt, da gibt es halt Menschen, die haben halt viel mehr Ressourcen und manche brennen schneller aus. Oder ich würde schon auch sagen, dass es aktuell so eine Strömung gibt, es muss mal wieder mehr geleistet werden. Und jetzt gucken wir doch nicht alle auf uns irgendwie und mein Befinden. Kannst du damit auch nochmal, ich darf nicht zu dir sagen, kannst du damit aufräumen, sondern wie schaust du als Profi auf so Strömungen?
Ja, also ganz grundsätzlich finde ich es immer wichtig, alle Einflussfaktoren oder viele, die wir wahrnehmen können, auch wirklich sich fair und differenziert anzugucken. Und was wir tatsächlich beim Thema Leistung wissen, ist, dass wir eine ganze Menge Strukturen und Anreizsysteme haben, die systemisch verankert sind, die Menschen demotivieren, die Menschen nicht gerade dazu bringen, auch gute Leistungen zu bringen, auch Integration jetzt von Familienbedürfnissen mit Job- und Führungsbedürfnissen, also als ein Beispiel von strukturellen Schwächen. Also wir haben eine ganze Menge strukturelle Probleme. Und ich glaube, dass sich auch an den Stellen man sich sehr klug Gedanken machen sollte und umstrukturieren sollte, weil wir wissen eigentlich schon, was Menschen in Arbeitszusammenhängen brauchen, um motiviert, gesund und zufrieden und erfüllt zu arbeiten. Da haben wir eigentlich durch zum Beispiel diese gesundheitsorientierte Führungsstudien, die es dazu gibt. Also Menschen schätzen wirklich das, wenn man klar, transparent, offen, auf Augenhöhe ein Arbeitsumfeld hat, wo man sich mit seinen Stärken und Werten einbringen kann. Und da sind wir aber kulturell noch in einigen Bereichen des Arbeitslebens von entfernt, das auch ganz strukturiert so umzubauen. So. Insofern ist es viel zu einfach gesagt, wenn man sagt, so jetzt streng dich als Einzelperson mal wieder an, hacken zusammen, das ist so, kommt aus dieser aus einem autoritären Zeitalter. Und das ist sicherlich nicht die Lösung, sondern wir müssen da vielschichtig hingucken und sowohl die Strukturen entsprechend verändern, Stichwort auch Kulturwandel, aber auch durchaus, also das ist ja eher so meine Welt, auch Einzelpersonen darin befähigen, für sich selbst auch gute Wege überhaupt zu finden und da in Reflexionsprozesse zu kommen. Das ist ja dann Coaching, wie ticke ich eigentlich, was ist mir wichtig, was bedeutet mir zum Beispiel auch Erfolg, was heißt Erfolg für mich? Und da stelle ich fest, da kann man auch Menschen tatsächlich noch gut anregen, auch für sich selbst da erstmal eine Klärung hinzugehen, mal unabhängig von der Außenwelt. Genau. Mhm.
Ich würde gerne nochmal bei diesem geschichtlichen, geschichtlichen Bild quasi bleiben. Mhm. Die, ich glaube, wir haben manchmal so eine Vorstellung davon, dass es früher einfacher war. Und dann haben wir so ein Bild, ne, dann war so ein CEO, der war dann auch 40 Jahre in einem Konzern und dann hat er da durch und dann ist er mit seinem Auto vorgefahren. Und ich habe auch gerade so, als ich so die Frage im Kopf hatte, gedacht, ja, das sind dann auch immer männliche Rollenvorbilder, die wir dann im Kopf haben. So diese Person, die dann da als Führungskraft über allem stand und irgendwie erstmal, wenn er nicht schwer erkrankt, an einer körperlichen Erkrankung, hat man immer das Gefühl gehabt, ja, der hat das irgendwie ganz gut weggesteckt. Und ich, da würde ich gerne noch mal reinbohren und sagen, hast du das so genauso beobachtet oder war das eventuell ein Fehlbild, was uns ja jetzt auch wieder so vor, ne, so guck mal, da vor 20, wir gehen ja so ein bisschen in die 80er quasi zurück. Ja. So, das ist übrigens ja auch schon 40 Jahre her, fällt mir ein, die 80er.
Ja. Wahnsinn, naja, ja, ne? 40 Jahre her, ja.
So, guck mal, und da war es irgendwie leichter und so, oder ne, die haben halt alle durchgeschafft und haben nicht so sehr auf ihre Bedürfnisse geschaut. Oder würdest du, die du ja näher dran auch an solchen Menschen bist durch deine Arbeit, sagst du vielleicht, nee, ist auch nur ein Trugbild?
Ja, das ist jetzt auch eine super Frage, weil man auf so vielen Ebenen jetzt auch darüber reflektieren kann. Also, ich glaube, dass die Arbeitsweise, die wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten in der Bundesrepublik, dass tatsächlich Arbeitsweisen waren, die eben auch noch ganz stark eben autoritär und über Management funktioniert haben. Also das Abarbeiten von Prozessen in einer klaren Hierarchie ist tatsächlich, hat ja auch funktioniert, hat uns auch einen enormen Wohlstand gebracht. Und ja, und es gab sicherlich, also so habe ich das auch in Erinnerung, sicherlich da, das waren schon auch wirklich heftige Arbeitszeiten, auch die ich noch mitgekriegt habe von 16-Stunden-Tagen etc. Das gab es und teilweise in bestimmten Berufsgruppen gibt es das ja auch heute noch. Und ich glaube, also es gibt auch immer noch Menschen, die sich da hingezogen fühlen. Das ist ja auch möglich. Also ich plädiere immer dafür, dass es die Vielfalt geben sollte. Ich glaube nur oder bin der festen Überzeugung, dass die allermeisten Prozesse auch heute in großen Unternehmungen eben nicht mehr diese Übersichtlichkeit haben, Übersichtlichkeit und Linearität haben. Das ist ja das, was wir auch gerne dann unter diesem Stichwort der VUCA World auch beschreiben. Aber das ist ja faktisch auch so. Als ich angefangen habe, habe ich mit Ingenieuren gearbeitet, die hatten Planungszeiten von 5 bis 7 Jahren, bis ein Produkt rauskommen sollte, irgendeine Flugzeugturbine. Dann hatten die ewig Zeit im Nachhinein betrachtet, um diese Turbine fertigzustellen. Und heute haben wir ja Produktzyklen, das sind ja manchmal jetzt in der Textilindustrie wenige Wochen, die dann auch während der Produktionszeit nochmal umgeschmissen werden, weil es bestimmte soziale Medientrends gibt, die auf einmal hinweisen, dass es eben doch nicht rot, sondern grün sein soll, das Oberteil, um es mal so plastisch zu machen. Das heißt, ich kann gar nicht mehr durchregieren. Ich finde das auch sehr, sehr gut. Aber insofern ist, finde ich, dieser Aufruf, dass wir back to the roots jetzt komplett gehen sollten, passt nicht mehr in die heutige Wirtschaftswelt. Und dann passen natürlich auch die Menschen, die sich zum Glück auch kulturell jetzt doch in einigen Bereichen zum Glück sehr, sehr verändert haben, auch nicht mehr dazu. Das heißt also, dieses Zurück in Reih und Glied, um es mal so auszudrücken, also ich habe zumindest die Hoffnung, dass das nicht so funktionieren wird aus verschiedenen Gründen, dass es deshalb auch kein Erfolgsmodell sein kann. Außer ich bin in ganz, ganz übersichtlichen, eindimensionalen Prozessen unterwegs. Es mag Branchen geben, wo das vielleicht auch noch so funktioniert, aber in allem, wo es um Kundenfeedback, wo es um Mitnehmen von Menschen, wo es um Interaktion mit dem Markt, um globale Prozesse geht, da wird das so, meine Vorhersage, nicht funktionieren. Und da brauchen wir viel, vielschichtigere, differenzierte Lösungen. Und genau, und die sind aber auch fordernd, also zum Thema, was hat sich auch verändert. mit Menschen zu arbeiten, ist auch eine Form der Konzentration, ist auch etwas, wo ich Aufmerksamkeit gebe, wenn ich Führungskraft bin. Und wenn ich jetzt auch nicht nur einfach Aufgaben delegiere und eine To-Do-Liste über den Meetingtisch schiebe, sondern jetzt auch tatsächlich Perspektivenvielfalt, Diskussionen, Auseinandersetzungen auch moderieren soll als Führungskraft in meiner neuen Rolle, dann ist das auch etwas, was man früher nicht machen musste. Und insofern finde ich, kommt heute die Aufgabenfülle, die Komplexität der Aufgabenvielfalt plus der Menschenführung. Und die Menschenführung ist tatsächlich, alle, die mit Menschen arbeiten, die jetzt hier zuhören, werden das wahrscheinlich sofort teilen, ist keine eindimensionale Geschichte, sondern sie fordert viel Sensibilität, Fingerspitzengefühl, kommunikatives Repertoire, Geduld, Resilienz. Und das kommt jetzt on top. Und das sind auch die emotionalen Energiefresser oft, die Enttäuschung, dass dann Mitarbeitende doch nicht das tun, was man vorher meinte, mit ihnen klar besprochen zu haben, dass sie kündigen, dass sie eigenen Kopf haben. Und das hatten wir in einer autoritären Welt so nicht. Also und deshalb war es an der Stelle auch einfacher. Und deshalb hatten die zwar ihre langen Tage, aber die waren eben eher über Abarbeiten und Ansagen machen, also Control and Demand geprägt. Und das ist meiner Meinung nach eine zwar anstrengende, aber nicht psychoemotional so fordernde Geschichte.
Super tolle Antwort, auch dieses Thema, dass Menschenführung so einen wichtigen Anteil nimmt, weil ich würde sagen, es gibt immer noch Führungskräfte, die denken, das ist so irgendwie dabei irgendwie und ist dann doch ein größerer Teil. Kommen wir bestimmt nochmal gleich drauf. Wo du das alles so beschrieben hast, wie diese Welt heute aussieht, komme ich zurück zu dem Punkt, den du vorhin gesagt hast, dass deine Klientinnen und Klienten von so einer Erschöpfung sprechen. Ich finde es ganz gut für die, die jetzt auch zuhören. Manche haben ja dann immer so, also die empfinden das. Ich würde sagen, in meinem Umfeld höre ich das auch ganz viel. Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen, es gibt ja auch das Buch Die erschöpfte Frau und Die erschöpfte Gesellschaft und kannst du das nochmal beschreiben? Weil ich glaube, das zu hören, was so ein Profi dazu sagt, ist ja manchmal ganz gut so, dass das überhaupt wahrgenommen wird, ne? und gesehen wird.
Meine Wahrnehmung ist, und die deckt sich, by the way, ja auch mit Statistiken und Studien, also vielleicht Klammer auf, es gibt eine Erhebung von 2024, wo über 60% der Führungskräfte sich als erschöpft beschreiben. Also das ist sozusagen auch jetzt mal jenseits meiner eigenen individuellen Coaching-Praxis schon ein erschreckender Wert, wie ich finde. Ich habe eben den Eindruck, dass Menschen, wir nennen das im Coaching-Deutsch Energieniveau, also tatsächlich vor mir sitzen und über Herausforderungen erzählen. Und das tun sie in einem Energieniveau, wo ich mich frage, huch, hoffentlich kommen die überhaupt noch demnächst gut durch ihren Alltag. Also um es mal in einem Bild vom Auto zu bringen, da habe ich den Eindruck, der Tank ist auf Reserve. Das heißt, die Nerven liegen blank. Sie erzählen mir, dass sie gereizt reagieren, dass sie auch in ihrem privaten Umfeld vielleicht, dass sie gar keine Geduld mehr haben, dass sie plötzlich ihre Partner oder Partnerinnen anherrschen, dass sie die Kinder, die sie eigentlich lieben, manchmal gegen die Wand klatschen können, wenn die nicht funktionieren, wie sie sich das jetzt, was sie eigentlich bräuchten, um endlich mal Ruhe zu haben. Das heißt, manchmal zeigt sich so eine Erschöpfung dann im Privatleben, dass man die Menschen, die man liebt, gar nicht gut behandelt. Es zeigt sich aber auch darin, dass sie eben körperliche Symptome, dass körperliche Symptome plötzlich da sind, dass ich mit wirklich auch faktisch Müdigkeit zu kämpfen habe, mit Konzentrationsschwächen, dass ich vielleicht auch manchmal, also ich nenne das jetzt mal Lebensmüdigkeit, aber so eine Frustration sich wie so ein Mehltau über die Stimmung legt, dass ich genervt bin, was in der Arbeit schon wieder irgendwie nicht funktioniert, dass ich, auch da macht sich oft fest an Kleinigkeiten, dann gibt's eben eine Mail, die vielleicht auch harsch formuliert ist, aber wo man dann innerlich denkt, das gibt's doch nicht, ich flipp dann jetzt aus, jetzt habe ich gar keine Lust mehr und dann also Rückzugsgedanken hat. innere Immigration, dass man auch den Eindruck hat, so was Zynisches vielleicht zu bekommen. Also das ist jetzt, die Palette ist sehr breit, aber vielleicht.
Ich glaube, viele konnten sich wieder irgendwie sagen, ja, hab ich.
Ja, das sind so die Symptome, an denen ich es auch dann täglich und erlebe.
Hier kommen wir nun auf die Zielgerade quasi und sagen, und ist jetzt Self-Care die Lösung von all dem?
Ja, sicherlich nicht alleine. Also ich bin große Verfechterin, dass man die Dinge aus vielen Perspektiven betrachtet und strukturelle Fehler können wir nicht individuell lösen. Aber was ich individuell lösen kann, ist, ob ich mich für ganz bestimmte Dinge jetzt beruflich auf Dauer zur Verfügung stelle. Wenn ich eben weiß, dass mir ganz bestimmte Dinge strukturell immer und immer wieder begegnen und das zum Beispiel etwas ist, weil ich persönlich so aufgestellt bin als Mensch, dass mir das immer sozusagen gegen meinen Wertekanon verstößt, dann geht das auch auf meine eigene Gesundheit. Ich hatte mal tatsächlich eine Deutsche Bahn-Mitarbeitende bei mir, die eben unter den Strukturschwächen extrem litt, weil sie war in den Zügen und war dafür verantwortlich, dass ein guter Service stattfindet. Und sie war von ihrer Persönlichkeit her eine, die kam aus der Serviceorientierung, also so, wie man sich das eigentlich wünscht. Die lebte dafür, dass sie ein Lächeln und zufriedene Kunden hat und gab dafür alles. Und jetzt hatte sie eben mit den Strukturschwächen in diesem Bereich zu tun und hatte nur Genervte, also nicht, weil sie unfreundlich war, sondern Genervte aufgrund der Verspätungen, der Absagen von Zügen, der Unzuverlässigkeiten von Vorhersagen. Sie hatte also wirklich nur mit Dauerfrustgästen zu tun, was ich menschlich total nachvollziehen kann. Aber für diese Person war es eine Reflexion, hält sie das persönlich noch weiter aus, so wie sie gestrickt ist und wo sie ihr Lebenselixier daraus zieht, dass sie Menschen eigentlich glücklich machen will. Und das könnte sie zum Beispiel über Self-Care nicht lösen. Sie kann sicherlich an ihrer Haltung arbeiten. Sie kann dafür sorgen, dass ihr Dinge nicht ganz so nah gehen. Aber sie würde jetzt in dem Setting, und so ist es dann auch gewesen, dass sie sich umorientiert hat, sie konnte die strukturellen Probleme nicht abfedern. Und das ist jetzt, sind wir jetzt an der Stelle bei einem Exit-Szenario und ab und zu gibt es das auch natürlich in meinen Coachings, dass Menschen merken, sie sind im falschen Umfeld und müssen da raus. Aber das ist nur ein Szenario, weil ich auch immer wieder dafür plädiere und das ist zum Glück auch das Gute in unserer heutigen Zeit, dass man oft auch aufgrund der Kommunikation, die möglich ist, sich auch einsetzen kann für Veränderungen und dass man Gespräche sucht und vielleicht in andere Rollen geht oder in andere Abteilungen geht, wenn man jetzt in einer großen Firma ist. Das heißt, ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, auch Situationen zu verändern und innerhalb des Systems nach besseren Möglichkeiten Ausschau zu halten.
Das ist gut, dass du das erwähnst, weil das war eine Frage, die ich auch im Intro ja schon formuliert habe. Bedeutet dann Selfcare immer Karriere aus oder das auf mich achten? Weil ich glaube, das sind so diese eher sichtbareren Fälle, ist dann immer so, eine Phase der Reflexion und ich habe gemerkt, so, das geht nicht mehr. Oder ich muss ein Jahr, Sabbatical machen. Und all diese Menschen sind am Ende so aus dem System raus, weil du, und das finde ich jetzt spannend, auch nochmal also über strukturelle Themen zu besprechen, bevor wir ganz aufs Individuum gehen, weil ich dann immer das Gefühl, genau das, was du sagst, so, naja, rausgehen ist ja eigentlich einfacher, nicht, also gar nicht despektierlich gemeint, aber dann wird ja das System nicht geändert, weil dann ich kriege mehr Menschen mit, die irgendwie sagen, ja, da mache ich nicht mit, dann mache ich Yoga-Lehrerin oder
genau.
So.
Genau, ja.
Und dann denke ich, oh, irgendwie, wir wollen doch gut geführte Konzerne und gut geführte mittelständische Unternehmen, die irgendwie einen anderen Spirit haben, wo Menschen lange gesund leben. Also erste Frage, heißt das immer Karriere aus und heißt Selfcare auch immer, ich muss langsamer werden? Das ist so ein Teil. Und das zweite, hast du vielleicht auch nochmal so ein paar, weil du vorhin auch gesagt hast, wir haben strukturelle Probleme und ne, eine gesellschaftliche Strömung, die eigentlich sagt, back in die 80er, so, das werden wir unter den Anforderungen, so können wir nicht mehr leben. Also ich weiß nicht, welche du zuerst sinnvoller.
Ja, zuerst tatsächlich deine erste Moment, jetzt habe ich gerade den Faden
verloren. Genau, also das Karriere, also heißt es ja, immer, so, ja. Genau, das System verlassen, heißt es immer langsamer werden, ja, genau. Heißt es immer raus aus dem System.
Genau. Nein, es heißt
wenn ich bei dir lande, so,
heißt das irgendwie. Auf gar keinen Fall, denn mein Menschenbild ist oder meine Erfahrung mit Menschen und mit mir selbst ist, dass wir ja auch gerne Energie sparen und das auch im Systemen bleiben, auch oft eine Attraktivität hat. Mhm. Insofern ist es auch mit dem Naturell der meisten Menschen, dass man erstmal guckt, was kann man denn innerhalb des Systems für Lösungen finden? Und das ist der Hauptaspekt, erstmal zu gucken. Und da gibt es unglaublich viel, was man in der Regel machen kann. Das hat ganz viel eben mit dem Thema eine andere Haltung mal überhaupt einzunehmen. Vielleicht bestimmte Perspektiven, die sich unglaublich verengt haben aufgrund des Stresses, auch mal irgendwie wieder die Scheuklappen oder die Klappen mal zu öffnen und auch mal anders auf die Dinge zu gucken. Dann geht es auch oft darum, mal wirklich in Kommunikation mit anderen zu gehen und mal auf Störfelder überhaupt mal aufmerksam zu machen, mit der Idee, sie zu lösen. Also ich würde mal sagen, diese Exit-Nummer ist wirklich die letzte und eher die seltenere, aber kann eben im Zweifel auch passieren. Aber ich motiviere immer sehr, sich einzusetzen. Und ich habe ja viel mit Führungskräften und leitenden Angestellten zu tun. Und die haben ja zum Glück oft Hebel, die sie aber manchmal dann selber auch nicht sehen. Mhm. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und wo es dann auch im Coaching darum geht, mal ganz gezielt zu gucken, wo sind die Dinge, die ich beeinflussen kann und dafür sich auch einzusetzen. Also ich selber bin sportlich dynamisch Coaching-Stil, wie ich immer sage. Also ich fühle mich aus dem Leistungssport inspiriert und da würde man jetzt auch nicht bei einer Kleinigkeit, die, sage ich mal, quersitzt, sagen, oh, dann gebe ich aber jetzt auf, sondern dann würde ich mal sehr genau gucken, welche Strategien brauche ich, um die Situation zu verbessern. Und das ist genau mein Job, also zu gucken, wo sind die Hebel und oft ist es dann auch aktiver zu werden und sich aus vielleicht auch einer Unsichtbarkeit zu bestimmten Problemlagen mal zu äußern, sich kämpferisch zu werden im besten Sinne, sich einzusetzen und Missstände auch anzugehen.
Genau. Mhm. Und das führt mich zu Teil 1b. heißt sich um seine Gesundheit, sein Wohlbefinden und wir definieren gleich noch Self-Care, kümmern, langsamer werden. Geh doch mal vom Gas, ist ja, glaube ich, so. Ne? Irgendwie, ja. Geh doch mal spazieren. Geh doch mal früher nach Hause. Nimm dir doch nicht so viel vor. Also das ist ja eigentlich so, also mach weniger.
Ja. Nee, das kann manchmal der richtige Impuls sein, aber muss es oft nicht, gerade für die Zielgruppe, über die wir hier sprechen, der Gern- und Vielleistenden. Also ich beziehe mich da ja auch dazu, also Menschen, die was wollen, die engagiert sind, die gerne in den Flow kommen, um auch Dinge wegzuschaffen oder auch Dinge irgendwie zu gestalten. Da kann es auch genau der Impuls sein, eben setz dich ein, verändere die Struktur, sprich die Dinge an, power dich aus oder kanalisiere die Energie, die vielleicht jetzt mal woanders hingehört, auch dorthin, wo sie hingehört. Also ja, dieses sich lay back oder mal zurück und mal runterschrauben ist manchmal auch ein wichtiger Impuls, aber manchmal eben auch nicht. Also ich unterscheide immer das wie beim Laufen, diese Pace, also in welcher Pace laufe ich. Also ich weiß nicht, läufst du, Daniela, auch?
Nee.
Nee, okay. Also ist ja nicht schlimm. Man sagt immer, man hat so eine bestimmte, also eine Geschwindigkeit jetzt beim Laufen, ne? Das nennt sich dann Pace und die kann man dann auch irgendwie tracken. Und man kann sozusagen in der Pace laufen, die zur eigenen Konstitution gehört, dann ist das irgendwie gut und gesund. Und im Training ist man immer so an der Schwelle, wo man sich wohlfühlt, mit ein bisschen drüber. Und man darf aber das nicht übertreiben, also auch im Training, im jeglichen körperlichen Training, weil dann ist man overpaced. Aber es gibt auch ein underpaced. Da habe ich gerade eben noch ein wunderbares Coaching-Gespräch zu gehabt, dass sich eine Frau wirklich unterhalb ihrer Möglichkeiten gerade aufhält und den Eindruck hat, dass sie mit den Fingern auf dem Schreibtisch trommelt, weil irgendwie nichts so richtig Interessantes da passiert. Das heißt also, es braucht immer genau den richtigen Flow, damit man produktiv und leistungsfähig und gesund ist.
Und wahrscheinlich auch das, was du schon gesagt hast, wenn ich so arbeite, dass ich meine Werte entsprechend und so, dass ich mich wohlfühle, dann performe ich wahrscheinlich auch wieder besser und habe mehr Spaß bei der Arbeit. Oder?
Das ist tatsächlich komplett evident. Wenn ich meinen Stärken entsprechend, meinen Werten entsprechend, meiner Persönlichkeit und meiner Lebensphase, das muss man immer dazu sagen, wir sind ja unterschiedliche Phasen, ob wir kleine Kinder haben, ob wir überhaupt Kinder haben, ob wir Haustiere haben, ob wir pflegebedürftige Eltern haben oder keine, macht einen enormen Unterschied. Neben der persönlichen Konstitution, die ja auch eben sehr unterschiedlich sein kann, je nach Lebensphase oder ob ich vielleicht auch mal einen Unfall habe oder einen allergischen Schub oder was weiß ich. Das heißt, ich bin grundsätzlich ja immer in einer unterschiedlichen Situation und der auch entsprechend gerecht zu werden, auch meine beruflichen Ambitionen entsprechend etwas flexibler zu gestalten. Darum, finde ich, geht's und dabei begleite ich Menschen dafür, sich hinzuhorchen und zu entwickeln, was passt da gerade zu mir und meinem Leben.
Und in dieses Hineinhorchen gehen wir gleich tiefer rein, aber eine Frage hatte ich ja noch an dich, das war das mit den, du hattest gesagt, wir haben strukturelle Probleme, also einmal noch das Dach und dann gehen wir das in dem Video rein, wo würdest du, und musst jetzt auch, das ist wahrscheinlich alleine, das könnte eine Stunde Gespräch sein, wo gibt's was für dich, für die, die jetzt auch zum Beispiel ein denen das Unternehmen auch gehört, in einem Mittelstand, wo du sagst, so komm, das sind einfach Dinge, so, das muss laufen. Und
also ich glaube, dass, das ist wirklich ein riesiges Feld. Aber ich, weil ich ja aus dieser menschenorientierten Perspektive komme, tatsächlich dieses Thema der Kultur und des Selbstverständnisses. Ich glaube, dass es sich hier sehr, sehr lohnt, für Mittelständler nochmal sich wirklich zu fragen, durch was werden wir gegenwärts- und zukunftsfähig? Und an was glauben wir? Und mit was machen wir gute Erfahrungen? Und hier auch eher in ein Ausprobieren zu gehen, wenn man jetzt, vielleicht findet man auch die Lösung, da ist meine Sicht drauf, dass wir auch vieles erstmal nochmal entwickeln dürfen. Aber ich glaube, dass es ein Fehler ist, zu denken, wir bleiben wir machen einfach das weiter, was in den 70ern und 80ern gut funktioniert hat. Das aus den Gründen, die ich eben schon erwähnt habe. Die Welt hat sich stark verändert und da lohnt es sich wirklich, in einen Selbstfindungsprozess zu gehen.
Aber das finde ich spannend. Ich sage immer, und das ist jetzt gar keine Coaching-Sprache und wenig professionell, ich sage immer, Sektenführer schaffen es ja. Also das ist so ein Bild, was ich habe, dass es ja im Bösen Menschen gibt, die Menschen so beeinflussen können, Dinge zu tun. Und dann, jetzt nimm das mal ins Gute, quasi, was könntest du leisten, wenn du es schaffst, dass Menschen an was glauben, wirklich im Guten oder so, deswegen sage ich das jetzt nicht professionell irgendwie. Ja. Und das finde ich aber echt, also ich könnte jetzt nicht sagen, so, und das sind die 10 Punkte, aber wenn wir jetzt über eine Führungskraft reden, weil du gesagt hast, Menschenführung ist ja so ein essentieller Bestandteil, die das kann, die sowohl mit sich selbst im Reinen ist, aber gleichzeitig ja auch schafft, dass ich ein Team strukturiere, wo alles wo sich alle wohlfühlen, wo alle in ihrem guten Level arbeiten. Was hast, ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast, was ist es, dass ich das schaffe?
Ja, also für mich, also das ist tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber tatsächlich, wenn wir so unter dem Stichwort die coachende Führungskraft, was darunter so gemeint ist oder gefasst wird, dann ist es eine Führungskraft, die sowohl die Aufgaben im Blick hat, die aber auch eine echte professionelle kommunikative Beziehung auf Augenhöhe mit ihrem Team führt. Und das heißt, dass ich eben transparente, authentische Kommunikation führe, dass ich individuell auf Menschen eingehen kann, dass ich mit Menschen auch deren Perspektive mit einbringen kann, dass ich deren Stärken auch wirklich in Prozesse mit einbringen kann. Also, dass ich wie so ein Teamcoach im Sport, dass ich mein Team eben nach den Aufgaben besetze, aber auch einen Blick dafür habe, wen braucht's dann in welchem Wettbewerb, wen stelle ich jetzt gerade an welche Position. Und dazu muss ich aber erstmal auch diesen Blick auf Menschen haben und überhaupt mich mal fragen, was können die eigentlich? Und das ist ja was, wenn ich jetzt eher aus dem Management komme, mich ja vorher gar nicht frage. Wie ticken denn die Menschen in meinem Team? Was können die eigentlich? Den Blick habe ich ja vielleicht mal auf Aufgaben, der ist vielleicht eher der analytische oder so, aber was bringen die Menschen auch für ein anderes Stärkenportfolio mit? Und also wir wissen es eigentlich tatsächlich ganz gut, unter welchen Rahmenbedingungen Menschen gut arbeiten. Das ist, wenn sie sich gesehen und gehört fühlen, wenn sie sich eben auf Augenhöhe abgeholt und ernst genommen fühlen, wenn sie auch ihre Grenzen respektiert wissen, wenn sie sich entwickeln und entfalten dürfen. Und das ist jetzt der Punkt eben Menschenbild. Ich teile das Menschenbild, weil es dafür alle Gründe gibt aus der Wissenschaft, dass Menschen gerne arbeiten und leisten, wenn sie für sich das richtige Biotop gefunden haben und dort auch die richtigen Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Also ich teile das Bild, dass wir kooperativ, dass wir gerne zusammenarbeiten, dass wir auch Dinge wegschaffen wollen. Es gibt nichts Befriedigenderes, auch als gemeinsam schwierige Phasen zu durchlaufen. Und das aber zu diese Atmosphäre entstehen zu lassen, das ist tatsächlich für mich moderne Führung. Aber die fällt auch nicht vom Himmel. Das kann ich nicht einer Führungskraft, die noch nie sich qualifiziert hat in der Richtung und einen völlig anderen Blick bisher hatte aus ihrer Control and Demand, Demand and Control Welt, das kann ich von der nicht verlangen. Mhm. Und insofern, Ich rede immer so viel, aber das waren meine Gedanken zu deiner Frage. Nee,
aber ich finde das jetzt, ich habe nämlich auch gedacht, wir müssen ja noch auf das Individuum, aber ich finde es total, ja, das war jetzt ein langer, wenn man so will, ein langes Vorgespräch, um auf das Individuum zu kommen, aber man sieht mal, alles das, was du jetzt ausgeführt hast, was da möglich ist, um Performance zu schaffen, wenn ich Menschenführung, wenn ich strukturelle Themen angehe. Mhm. Und das ist dann, und jetzt kommen wir nämlich zu Selfcare, das ist dann ja nochmal was ganz anderes als das, was uns, glaube ich, über Social Media oder wenn ich irgendeinen Artikel lese, wenn so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, wenn so Selfcare so, kümmere dich und jetzt musst du aber joggen gehen und dann musst du noch Yoga machen und dann musst du noch deinen Schlaf tracken und dann wird schon irgendwie gut sein. Also ich würde mal sagen, wir schließen quasi dieses Kapitel an im Sinne von, da sind ganz viele strukturelle Themen, die zu lösen sind. Und jetzt kommen wir auf das Individuum.
So. Genau, weil eben so viele strukturelle Themen, da würde ich genau auch die Brücke begehen wollen, weil so viele Dinge zu lösen sind, auch strukturelle Probleme, braucht Selfcare. So sehe ich das. Also es braucht einen guten Umgang mit mir selbst als Energie, als Fuel, als Energie, als Motivationsstrom, damit ich die ganzen Sachen auch bewältigen kann als Führungskraft.
Mhm. Sehr gut. Jetzt kommen wir auf das Individuum. Ja. Jetzt haue ich mal was rein und dann kommst du wieder mit deinem fundierten Wissen. Ich kann mir einen Entspann-Dich-Tee kaufen. Das fand ich nämlich so schön. Das habe ich von dem mal gehört. Ich kann mir eine Kerze anmachen. Ich kann mich hinlegen. Ist das Selbstfürsorge? Und das wird ja auch Frauen, wir reden ja auch hier über mehr Rock auf der Bühne, das wird ja auch denen immer so, ja. Und dann gehst du noch zum Yogakurs und dann, weiß ich nicht, atmest du auch noch 10-mal tief im Bauch. Und dann hast du es eigentlich, oder?
Ja, genau.
Das darf gern.
Genau. Ja, also ich würde es gern so beantworten, wenn für mich Yoga, wenn ich das gerne mache und ich habe für mich ein Leben, wo auch Yoga eine Rolle spielt oder wo auch der leckere Tee mal ein Moment ist, wo ich bei mir ankomme, ist es wunderbar. Aber es wird eben zu kurz gesprungen, wenn wir es dabei belassen. Dann sind wir nämlich so auf der Symptomebene, wie ich das so schön sage. Dann kommen wir nicht zum Kern. Und der Kern hat für mich eben was damit zu tun, dass ich, wenn es um Selbstfürsorge geht, auch so wie es mal in der Antike gemeint war, dass Selbstfürsorge damit anfängt, dass ich in einen Selbstreflexionsprozess einsteige, wo ich mir tiefere Fragen stelle. Weil letztlich geht es ja um Wohlbefinden und also wenn wir über Selfcare sprechen, sprechen wir über Wohlbefinden und echtes Wohlbefinden, wenn es jetzt nicht nur so ein Minuten-Highlight sein soll, kommt nur dann zustande, wenn ich als Mensch mir ein Leben aufbaue oder auch eine Arbeit, die meinem Wesen gemäß ist. Und jetzt, da schließen sich natürlich viele, viele Fragen an, aber vor allen Dingen der wichtigste Anfang ist eben, sich selbst überhaupt mal zu fragen, wie ticke ich überhaupt? Was bin ich überhaupt für ein Wesen und was ist dann wesensgemäß? Und deshalb kommen wir da nicht drum rum, uns kluge Fragen zu stellen. Und das kann man eben alleine tun in einem Prozess oder man kann dann eben so Menschen wie mich aufsuchen und das rausfinden, weil das ist manchmal gar nicht so leicht, weil wir ja oft nach fremden Drehbüchern erstmal unser Leben arbeiten und wollen irgendwie vielleicht dem Drehbuch der Eltern gefallen, studieren dann Medizin, weil wir aus einer Arztfamilie kommen oder wir studieren BWL, weil es hieß, mach das auf jeden Fall, da kannst du eine sichere Bank. Und dann stellen wir aber in unseren 30ern oder 40ern fest, so uns überkommt eine gähnende Leere, egal was ich beruflich mache, ich komme einfach nicht in Esprit. Und dann ist eben die Frage, was interessiert mich eigentlich wirklich? Wo liegt denn mein inhaltliches Interesse? Welche Fähigkeiten habe ich? Welche Werte habe ich? Und Selfcare beginnt für mich eben bei dieser Wahrhaftigkeit mit sich selbst. Und wenn ich das für mich sozusagen, wenn ich mein Leben anfange, danach auszurichten, dann kann auch mal Yoga eine Rolle spielen. Gar keine Frage, Nick, ich habe nichts gegen Yoga. Aber wir sollten sozusagen bei der Essenz anfangen, uns eher zu einem Tiefwurzler zu entwickeln. Also es gibt ja Flachwurzler und Tiefwurzler bei den Bäumen. Und echtes Selfcare hat was damit zu tun, seine tiefen persönlichen Wurzeln in den Boden zu bringen. Weil dann werde ich auch immer unanfälliger für irgendwelche schwierigen Sachen, weil dann bin ich einfach fest verankert in mir selbst.
Was würdest du sagen, wie hoch ist der Anteil von Menschen, die das nicht wissen? Also wo das dann so ein Prozess, so wer arbeite ich meinem Wesen gemäß, meinen Stärken entsprechend? Wie sehr ist das nicht kongruent?
Puh, das ist also jetzt wirklich nur so ein Gefühl. Das ist überhaupt nicht statistisch erhoben, weil darüber wird ja nicht irgendwie groß jetzt erhoben. Das wäre ja auch sehr, sehr schwierig von der Aufgabenstellung. Aber von meiner Wahrnehmung her, sowohl beruflich wie persönlich, würde ich schon sagen, dass so vielleicht mindestens die Hälfte an Menschen in irgendwelchen beruflichen Biografien hängen, wo keine bewusste Entscheidung vorher stattgefunden hat oder keine Beschäftigung mit sich selbst. Also ich glaube, das ist sogar noch eher konservativ geschätzt.
Krass eigentlich.
Was denkst du?
Das könnte ich nicht sagen. Ich war eher so, dass ich gedacht habe, also was heißt das denn für uns alle, wie wir aufwachsen? Also muss dieser Weg sein irgendwie? Ja. Oder wie könnte es denn sein, dass ich immer schon meine Stärken beachte, dass ich gucke, wer ich bin? Also ich finde das eine der schwierigsten Fragen zu sagen, wer bin ich denn? Was sind meine Stärken? Handle ich dementsprechend? Ist das, ich meine, wir werden so viel Einflüssen ja ausgesetzt, was jetzt gerade der coolste Beruf ist und wie du, weiß ich nicht, was für Karriere machen kannst. Und ich glaube, vielleicht wird irgendwie gefragt, was kannst du denn gut? Bist du gut in Mathe oder so irgendwie? Aber ich habe mich das eher gefragt, von wegen, ist das für dich auch so, dass du sagst, da irren die Menschen quasi, bis sie zu sich kommen? Oder ist das vielleicht auch, wenn du jetzt auch mal deinen Lebensweg, den du ja ein bisschen geschildert hast, sagst, naja, am Ende war das aber. Irgendwie hat sich trotzdem immer alles um den Mensch gedreht oder irgendwie und dann war es halt nur so kleine Kurven oder so.
Ich glaube, dass, wie soll ich sagen, ich glaube, dass es nie zu spät ist, für sich die Kurve zu kriegen. Das weiß ich auch, weil ich schon Menschen auch Ü50 und sogar Ü60 darin begleitet habe, noch für sich ein Next Level zu erreichen und ganz persönliche Motive herauszufinden und die auch ins Leben zu bringen, dass man so für sich den Eindruck hat, ich leiste einen Beitrag, der mir am Herzen liegt. Also insofern, das ist mal auf jeden Fall so, es ist nie zu spät, das ist tatsächlich so. Aber wie weit man wirklich weggeht, ich glaube, ich persönlich bin nie richtig weit weggegangen. Also wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre, ich komme aus einem Beamtenhaushalt und Flüchtlingsfamilie, also bei uns war, und dann Bundesrepublik der 70er Jahre. Ich bin Baujahr 70. Das heißt also, für mich hätte man also eine Beamtenlaufbahn vorgesehen oder so. Und mich hat's ins Theater gezogen und ich wollte in irgendwelche rauchigen Kleinkunstbühnen gehen und habe mich für Literatur und Menschen interessiert. Also das hat meine Eltern damals so ein bisschen so, huch, oh Gott, oh Gott. Ich hatte tatsächlich damals das Gefühl, ich muss das machen, muss meinem Weg folgen. Also das, was im Buch, was ich Selbsttreue nenne, ich glaube, da hatte ich tatsächlich eine Portion, ich konnte da nicht von mir weggehen. Aber ich glaube, oder ich weiß es auch von einer ganzen Menge Menschen, beruflich und persönlich, dass die eher dann auch den Vorstellungen folgen, die entweder die Eltern oder die Gesellschaft von ihnen einfordern. Eben das, was du auch sagtest, diese starke Prägung in der Außenorientierung. Mach doch das, weil das ist irgendwie entweder angesagt oder da wirst du auf jeden Fall viel Geld, viel Ehre, viel Status oder es ist einfach cool. Und das ist ja genau mein Plädoyer bei Selfcare, dass es eben darum geht, dieser Außenverführung eine Innenreflexion entgegenzusetzen, mehr Autonomie zu erleben, weil Autonomie und auch Gesundheit und Wohlbefinden hängen eng zusammen. Nicht Autonomie im Sinne von, ich habe mit niemandem mehr was zu tun gesellschaftlich, aber eben auch nicht nur nach den Außenanforderungen zu leben, weil das ist definitiv ungesund.
Und wie schaffe ich es, dieses Innen lauter werden zu lassen?
Wir haben am Institut einen Begriff geprägt, der nennt sich Sensorship. Und ich würde vielleicht auf dieses Sensor-Thema mal eingehen. Das ist also bei einem Auto jetzt an der Scheibenwischanlage, da gibt es ja so einen Regensensor. Und der tatsächlich kriegt ja mit, wie viel Regen fällt gerade auf die Scheibe und wie schnell muss ich dann wischen. Und Sensorship jetzt bezogen auf uns selbst als Lebewesen gibt uns die Idee, dass ich mich selber eigentlich in jeder Lebenssituation gerade fragen kann, wie reagiere ich emotional oder auch geistig, intellektuell auf bestimmte Reize, um es mal so auszudrücken. Also wenn ich eine ganz bestimmte Dokumentation sehe, dann springt mein Sensor entweder in Form von Neugierde an. Oh, das ist aber ein interessantes Thema. Da geht es um Maschinenbau. Oh, da werde ich gerade ganz wach und denke mir, das ist ja spannend. Oder geht es um Weltküche und Weltgastronomie? Oh, da finde ich gerade ganz, ganz spannend. Oder reagiert mein eigenes Sensorsystem mit, oh, ist das langweilig, eigentlich bin ich aber total erschöpft. Und die Idee ist tatsächlich, sich selbst immer mehr ernst zu nehmen, wahrzunehmen, durch was fühle ich mich interessiert, neugierig, wach, motiviert. Das sind die Nordsterne, nach denen ich mich dann anfangen kann auszurichten. Und eben aber auch, deshalb kann man aus jeder Situation was lernen, eben auch, was ist es so gar nicht. Und das kann ich eben auf berufliche Themen beziehen, kann ich auf soziale Themen, welche Menschen, wo in der Gegenwart welcher Menschen fühle ich mich wach, gesehen, reflektiert, interessiert, inspiriert und in welchen Umfeldern denke ich immer so, boah, ich bin, glaube ich, hier einfach fehl am Platze, ich fühle mich schräg und komisch. Und mit diesem Sensorship durchs Leben zu gehen und hier immer mehr, immer stärker den eigenen Pfad als eigenen Pfad zu definieren. Und das Schöne ist, wir sind gar nicht auf Perfektion angewiesen. Ich brauche als Mensch nicht das ideale Leben. Also Perfektion ist ein technischer Anspruch, kein menschlicher. Aber wenn wir über Wohlbefinden sprechen, dann geht es darum, mehrheitlich ein Leben und eine Arbeit zu führen, wo mehrheitlich Aspekte drin sind, die für mich eben mit einer inneren Resonanz in Zusammenhang stehen.
Damit hast du eigentlich auch schön schon beschrieben, was so ein was es so für einen Zielzustand gibt. Weil ich glaube, das ist auch nochmal eine spannende Frage. So, um was geht's denn eigentlich? Also Wohlbefinden ist ja auch so, ne? Ich glaube, das hast du vorhin ja auch genannt. So, und dann denkt man, ja, wann fühle ich mich denn wohl? Und als du das aber eben mit dem Sensorship genannt hast, habe ich gemeint, das stimmt schon. Es gibt so viele Menschen und ich glaube, manche gucken da drauf und denken, guck mal, was der hat, was der sich aufgebaut hat. Und gar nicht im Sinne von Status und Geld, sondern auch im Sinne von, der geht da total auf, so, da hat er Lust drauf. Oder auch, Stichwort auch im Alter oder lange arbeiten. Mhm. Das sind ja oft Menschen, die hören einfach nicht auf, weil sie sagen, sie empfinden das gar nicht als Arbeit, sondern so, es ist ihr Lebenselixier irgendwie.
Genau.
Kannst du noch mal zu diesem Zielzustand, was du als gesund achten würdest, beschreiben?
Ja, ich würde es jetzt mal so beschreiben. Für mich ist es in Resonanz mit sich selbst und der Welt sein. Und das würde ich eben noch mal gerne ein bisschen ausführen wollen. Nur in Resonanz mit sich selbst sein wäre mir zu kurz gesprungen, weil dann kann ich mich auch, ich sage es jetzt mal so ein bisschen provokant, aus dem Leben raus meditieren. Dann bin ich einfach nur mit mir selbst und also ich nenne das auch manchmal Self-Pampering, dann kreise ich wirklich ausschließlich um meine eigenen Bedürfnisse und Belange. Und das ist auch, kann man auch forschungsmäßig belegen, also ist tatsächlich nicht gesund. Deshalb in Resonanz mit sich braucht es ein schönes Niveau, aber kein übertriebenes, weil ich eben auch Resonanzraum bin für die Welt. Das heißt, es tut mir auch gut, in der Welt tätig zu sein, selbstwirksam zu sein, aktiv zu sein in den Themen, die mir wichtig sind. Es gibt nichts Befriedigenderes, als eben sich in der Welt zu verwirklichen und produktiv zu sein und auch Krisen zu überwinden. Das ist das auch die ganz, ganz schöne Nachricht, die uns auch so viel Hoffnung machen kann. Wenn wir eben auch schwierige Zeiten meistern, dann ist das auch, wenn wir wissen, warum, dann stärkt uns das auch in unserer Seele. So kann man das eigentlich sagen. Insofern, der Zustand, um den es geht, ist genau dieser Tanz zwischen der Resonanz mit mir selbst und der Welt, der Berufswelt oder der persönlichen Welt. Also dieses Zwischending und mich zu erfahren als lebendiger, aktiver, gestaltender Teil des Lebens. Und ja, nochmal, es ist eben nicht jetzt, geht nicht um eine neue Ideologie oder sowas, also wo ich wieder verhärte in so einem ganz bestimmten Bild, sondern es geht genau um dieses lebendige, diesen lebendigen Zustand, wo es auch vielschichtig eben sein kann. Es ist nicht immer ein euphorischer Zustand.
Das führt mich auch nochmal zu der Frage, was ich ganz spannend fand in deinem Buch. In dem ersten Teil geht es ja noch gar nicht so sehr um die Lösung, sondern auch noch um so Zustandsbeschreibung. Mhm. Und da hattest du eine Sache, da ging es um Führungskräfte. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, so Menschen, die Verantwortung haben. Und dann hast du das genannt, die im Eltern-Ich, im Kindes-Ich. Mhm. Und was ist dann der dritte? Mhm. Weil das war doch dann, glaube ich, der gute Zustand.
Erwachsenen-Ich, ne?
Erwachsenen-Ich.
Oder Real Self.
Also vielleicht kannst du ganz kurz, weil alle, die Psychologie studiert haben, wissen das vielleicht, aber ich wusste es nicht und hatte so ein Aha-Erlebnis und dachte, also ich kann immer sagen, mein Aha-Erlebnis war dieses Eltern-Ich, diese Menschen, die sich um alle kümmern und auch von anderen, also so alles so abnehmen irgendwie, so habe ich es verstanden und dadurch sich selbstständig überlassen und vielleicht dann auch abgenervt sind und erschöpft. Und ich habe das so ein bisschen als so eine Ursache von sowas gesehen und ich glaube, genau. Da können sich wiederum Frauen ganz gut identifizieren, die vielleicht ständig im Eltern-Ich unterwegs sind. Vielleicht kannst du dazu nochmal...
Absolut. Also dass diese Begriffe stammen aus der Transaktionsanalyse, das ist ursprünglich mal ein psychoanalytischer Ansatz, aber lassen wir den mal beiseite. Aber die Idee ist tatsächlich, dass ich als Mensch in so eine Überverantwortung gehen kann. Das ist das, was du gerade meintest und das umschreibt das Modell, eben in so einem Eltern-Ich-Zustand zu sein. Dass ich eben die Last der Welt auf meinen Schultern trage, egal wer um mich rum ist. Und dann habe ich eben so den Eindruck, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Ne? Mhm. Und ich muss auch um alle drumherum wischen und bin für das Glück von allen Menschen alleine verantwortlich. Und selbst wenn ich erwachsene Kinder habe, dann muss ich alles alleine vorbereiten, weil ich kann ja niemanden zumuten, auch selber mal einen Handschlag zu tun. Und das gibt es natürlich auch im Führungsstil, also im Führungsbereich, dass eben Menschen ihren Mitarbeitenden nicht zutrauen, weil sie aus dem Eltern-Ich heraus denken, nur ich kann das eigentlich. Niemand anders ist so gut und brillant wie ich. Also es gibt es auch auf diese Art und Weise. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr anstrengende Haltung. Also für mich ist es eine Haltung, durch die Welt zu gehen. Auch das kann man sehr gut in Coaching-Prozessen mal reflektieren. Und demgegenüber gibt es aber auch so eine Unterverantwortung, in die man reinrutschen kann, wo man dann wie so ein kleines Kind sich in der Realität eben so in Anruf hat, ich kann hier gar keinen Beitrag leisten und wie so ein Käfer auf den Rücken fällt und ganz hilflos ist und eben sagt, ja, wie soll ich bin doch viel zu blöd dazu, hier irgendwas zu machen. Das heißt, so eine Form der Selbstabwertung und der Infantilisierung und eben auch so, das ist die andere Haltung, die eben auch wirklich nicht zur langfristigen Zufriedenheit führt. Die, die zur langfristigen Zufriedenheit führt, ist, sich selbst als erwachsener Mensch, also erwachsen ich, wahr und ernst zu nehmen, die Teile anzugehen, die man angehen kann, aber auch Respekt zu haben vor den Dingen, die man nicht angehen kann. Stichwort Struktur, vielleicht habe ich nicht bestimmte Möglichkeiten gerade und damit dann auch innerlich einen Frieden zu finden und sich daran nicht immer nur aufzureiben.
Mhm. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss an mir arbeiten, und vielleicht, wir werden ja diesen Podcast auch veröffentlichen vor der typischen Sommerauszeit. Und wir haben natürlich alle gelernt, dass Selfcare mehr ist als eine kleine Auszeit im Urlaub. Was sind für dich so Schritte, die, wenn sich jetzt jemand auch erkannt hat und gesagt hat, ja, stimmt, und ich bin diese erschöpfte Frau und ich bin vielleicht dieses Eltern-Ich, wie kann ich das angehen? Mal unabhängig von professioneller Hilfe, ich würde, gehe davon aus, da würde ich wunderschön durchgeleitet werden. Aber du hast ja auch das Buch geschrieben, vielleicht auch nochmal so, warum hast du das geschrieben, wie kann ich das nutzen? Was sind für dich so Sachen, wo du sagst, so wäre ein guter Anfang und wie es dann weitergeht, ist ja nochmal was anderes.
Ja, also neben dem Buch und es gibt ja auch den schönen Podcast jetzt mit dir und vielleicht so das eine oder andere, was man sich auch da noch so anhören kann, ohne jetzt irgendwie gleich Geld in die Hand zu nehmen. Für mich ist eben das, wo ich nur einladen kann dazu, wirklich anzufangen, die eigenen Gefühlslagen anzufangen, ernst zu nehmen und dieses Sensorship für sich zu pflegen. Also auch im Urlaub mal sich anzufangen zu gucken, womit geht's mir eigentlich gut? Wann fühle ich mich frisch, wach und gut? Und was sind so Dinge, wo ich mich eigentlich gar nicht richtig gut fühle? Und wo könnte ich die Hebel in Bewegung setzen, um mich immer mehr wie die Sonnenblume zur Sonne auszurichten? Und das können Kleinigkeiten sein. Das kann, wenn ich gerade in einem Restaurant im Urlaubsort bin. Mir geht's hier an diesem Restauranttisch, irgendwie zieht's hier oder mir ist es zu laut, weil ich an der Box sitze. Sich ernst zu nehmen und zu sagen, okay, ich muss hier nicht sitzen, wenn es einen anderen Tisch gibt. Ich setze mich jetzt als erwachsene Frau dafür ein, dass wir umziehen. Mhm. Also die eigenen Bedürfnisse auf dieser kleinen, machbaren Ebene auch wirklich die wirklich auch umzusetzen und zu tun. Und das ist jetzt an dem Beispiel, aber damit könnte man natürlich auch viele Beispiele.
Ja. Ich finde das aber ein gutes Beispiel, dass es so sein Wohlbefinden oder sich selbst zur Priorität machen oder sowas. Mhm.
Genau.
Ja. Genau. Und denken, dass das egoistisch sei.
Ja, weil es auch niemand anderes für einen löst. Mhm. Weil wie ich die Welt wahrnehme, ob mir jetzt die Musik zu laut ist, also auch wenn mein Partner oder meine Partnerin sagt, hier ist es doch nicht laut. Dann sagen, mir ist es laut. Mhm. Und ich möchte gerne eine Lösung finden. Dann aber nicht ins trotzige Kind. Ich, du bist so gemein zu mir. Das könnte jetzt auch einen Streit anzetteln. Sondern zu sagen, pass auf, ich frage gerne nach, ob wir woanders sitzen können. Also hier wieder eine Betonung, nicht dann irgendwie in das Opfer zu gehen, sondern eben selbst wirksam zu werden und Lösungen auch anzugehen. Und das ist tatsächlich, also kleiner Mutmacher vor der Sommerpause, das ist, wenn ich das im Alltag, wenn es mir immer häufiger gelingt, ohne Perfektionsanspruch, aber immer häufiger gelingt, das zu tun, dann stärkt sich das wie ein Muskel. Dann fällt mir das immer leichter. Und jedes Mal, wenn ich das tue, zahlt das ein auf mein wirkliches Wohlbefinden. Und ja, also das kann ich wirklich im Alltag eigentlich an jeder in jeder Entscheidung kann ich das mit einfließen lassen.
Mhm. Genau. Da gibt es jetzt bestimmt Menschen, die sagen, ich kann das richtig gut. Und ich habe ein paar im Kopf, wo ich weiß, für die ist das eine richtige Hürde, sich selbst und sein Wohlbefinden als Priorität zu nehmen. Ne?
Eigentlich, absolut. Spannend. Und da kann man natürlich dann, also wenn man trotzdem Interesse, also man kann ja sagen, okay, es fällt mir schwer, aber es ist trotzdem okay für mich. ist ja auch okay. Also wir sagen mal kein Coaching ohne Auftrag, weil natürlich ich kann durch mein Leben gehen, wie ich möchte. Also ich kann ja auch irgendwie sagen, Wohlbefinden ist mir nicht wichtig und ich werde auch ein Leben haben. Aber wenn es mich irgendwie zeckt, das Thema, und ich den Eindruck habe, irgendwas reizt mich schon da dran, dann wäre ja vielleicht so eine Beobachtung tatsächlich mal, sich selbst zu fragen, warum glaube ich eigentlich, dass mein Wohlbefinden keine Rolle spielt. Und vielleicht kommen da irgendwelche Gedanken, vielleicht kommt da irgendwas auch, was eher mit Kindheitsprägungen zu tun hat. Das lohnt sich dann auch, sich das mal also auch für sich selbst mal anzuschauen. Und eben auch, sind das Dinge, die ich auch, wenn ich jetzt erwachsen drauf blicke, auch immer noch in meinem Leben als Regel überzeugend finde. Weil, also ich denke, dass die meisten Frauen auch damit aufgewachsen sind, nimm dich nicht so wichtig. Ja, gerade dieses, was denkst du denn schon, wer du bist? Also ich glaube, dass da ganz viele weibliche Menschen auch diesen Impuls mitbekommen haben. Und das meine ich auch manchmal mit innerer Emanzipation, dass ich mich auch schon auf den Weg machen kann, auch mal Altes wirklich zu hinterfragen und auch hinter mir zu lassen und zu sagen, ja, bis ich jetzt 30, 40, 50 war, hat das schon in meinem Inneren jetzt eine Rolle gespielt und jetzt sage ich, ab jetzt ist es anders.
Würdest du sagen, diese Fragen, die ich an mich stellen kann, das funktioniert als innerer Monolog oder brauche ich schon das Gespräch? Das kann der professionelle Coach sein, können ja auch Freunde sein oder vielleicht sind Freunde gerade falsch. Also würdest du sagen, dass dieses Innere sich denken und durch den Wald, am Meer entlang oder muss ich mich schon irgendwie hinsetzen und
nee, das so kann, glaube ich. Nee, ich glaube, das kann ein Prozess sein, der auch wirklich in einem auch am Strand laufend vor sich gehen kann oder wo ich auch mit Menschen, die ich liebe, auch mal in ganz spannende Gespräche gehen kann. Also wenn ich in guter Verbindung mit jemandem bin, darüber mal zu sprechen auch, wie ist es eigentlich bei dir? Hast du den Eindruck, dir darf es gut gehen in deinem Leben? Also wir hatten manchmal schon so Abende auch in launiger Runde, jetzt keine professionellen, sondern private Abende. Mhm. Sondern wie hast du es eigentlich gelernt und welche Vorbilder hattest du auch zu Hause? Wie hat es deine Mutter gehandhabt? Also hast du sie als im Wesentlichen an ihren Bedürfnissen orientiert erlebt oder hast du den Eindruck, sie stellt sich immer zurück? Also auch hier können wir sehr, sehr interessante, offene, vertrauensvolle Gespräche haben, vorausgesetzt eben, ich habe entsprechende Menschen, die auch sich an der Stelle öffnen wollen. Wenn man dann merkt, dass das vielleicht für einige zu persönlich ist, dann ist es sicherlich nicht der geeignete Rahmen. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind viele. Man kann auch für sich, das nennt sich ja so Journaling auf Neudeutsch, also man kann auch mal anfangen, Dinge vielleicht auch, die einem durch den Kopf gehen, mal auch niederschreiben, auch über einen bestimmten Zeitraum und dann mal gucken, wiederholen sich auch bestimmte Dinge, die man so denkt über sich. Damit machen auch einige ganz gute Erfahrungen. Dann tatsächlich ein Gespräch mit vertrauensvoll liebenden Menschen. Ja, und natürlich das Professionelle ist auch möglich. Aber es gibt auch, finde ich, wirklich eine Menge sehr schöner Literatur und Podcasts, wenn man sich anfängt für das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja im Grunde das Feld, über das wir gerade sprechen, dann finde ich hier auch viele, viele Anregungen. Und da würde ich mich auch sehr stark vom eigenen Interesse leiten lassen. Also was interessiert mich? Und dem, ja, das ist ja schon der erste Schritt, sich selbst auch mit der eigenen Intuition zu vertrauen und zu denken, oh, das klingt gut für mich, was dieser Buchtitel, dieser Podcast-Titel, dann fange ich doch damit mal an.
Apropos liebende Menschen und zuhörende Menschen, hast du vielleicht auch Tipps für die? Du beschreibst es in deinem Buch auch ganz schön und wir hatten es eben auch in dem Podcast, dass ich soll ja auf mein Inneres hören und das heißt, wenn von außen ich höre, du musst mal mehr Sport machen und du sollst dich gesund ernähren und du musst Yoga machen und du musst irgendwie, weiß ich nicht was, und Omega-3 nehmen, was man gerade so laut hört. Also es hat so beide Strömungen. Ich habe, glaube ich, dieses Social-Media-Ding und gleichzeitig kennt jeder aus Konstellation, ich glaube, unter Freundinnen, was man gerade wem wie sagt. So gibt's so erstens, was sagst du dazu? Und zweitens gibt's Tipps für dieses einfach mal zuhören und nicht gleich lösen.
Genau. Genau. Also man sagt ja immer, Ratschläge sind auch Schläge. Und das ist tatsächlich so, also Menschen ungefragt irgendwas um die Ohren zu pfeffern, was die denn mal machen sollten, ist pures Eltern-Ich, ist sozusagen, ich sage dir, was du tun sollst. Und selbst wenn es nett und lieb gemeint ist, das ist noch besonders besonders heftig. Ich habe dafür menschlich Verständnis, aber wenn man selber vielleicht den Hang dazu hat, anderen Leuten immer zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, wäre das die Empfehlung von meiner Seite, da mal mit aufzuhören und lieber eine offene, ernst gemeinte Frage zu stellen. Also anstatt eben, nimm doch mal Omega-3, ist eben, wie ernährst du dich denn und was interessiert dich am Thema Ernährung? Also jetzt auch nicht, keine Suggestivfragen, also das meine ich damit nicht, nur warum nimmst du denn kein Omega-3, ist auch eine Frage, aber die würde ja gleich irgendwie wieder in eine Richtung führen, in eine Manipulation, und tatsächlich mit Menschen auf Augenhöhe zu sprechen heißt, ich traue einem anderen erwachsenen Menschen zu, dass er sein Leben gut führt. Ob mir das gefällt oder nicht, das darüber macht das keine Aussage. Aber ich möchte ja auch selber vielleicht nicht, dass jemand anders meint, mir immer irgendwie ins Lenkrad zu greifen. Insofern, ja, dafür sich immer wieder zu schauen, auch andere erwachsene Menschen mit Respekt zu begegnen und eher sich offen zu interessieren. Und die Erfahrung ist ja, dass man, wenn man Menschen mit Neugier, Vertrauen und Freude an der Erfahrung begegnet, dass es dann eine ganz schöne, nährende Kommunikation gibt. Also das ist nämlich ganz befriedigend, mit Menschen so zu sprechen, während dieses Tippgeben ja den anderen sofort unter Stress setzt, weil er sich dazu irgendwie äußern muss, entweder, nee, mache ich nicht, oder sich rechtfertigen muss. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht so erfüllend, wie ein wirklich offen geführter, von Interesse und Neugierde geprägter Dialog, wo man wertschätzend sich darüber austauscht, wie in dem Fall 2 oder 4 erwachsene Menschen sich gerade ernähren. Das kann dann sehr inspirierend sein, und man nimmt sich dann vielleicht auch das ein oder andere mit, aber eben, man muss nicht. Und das ist zum Thema irgendwie, wann fühlen sich Menschen wohl, wenn sie sich gesehen, respektiert und gewertschätzt fühlen für das, wer sie gerade sind.
Vielleicht noch ein paar Beziehungstipps quasi in diesem Podcast mitgegeben.
Ja, ja.
Ja, freundschaftliche und Liebesbeziehung irgendwie.
Ja, das betrifft beides, fürchte ich. Ja.
Jetzt zum Schluss noch, mehr Rock auf der Bühne dreht sich ja um Frauen, die performen, Frauen, die senden, Frauen, die wir auch sichtbar sehen wollen, überall, auf allen möglichen beruflichen Bühnen, gesellschaftlichen Bühnen. Und ich habe vorhin schon das Buch, Die erschöpfte Frau, heißt es ja, glaube ich, auch. Ich hätte gerne noch deine Perspektive zum Schluss auf das Thema Frauen und Selbstfürsorge, Self-Care. Wir hatten es vorhin ja auch von Rollenvorbildern. Was ist da deine Beobachtung?
Ich glaube, ich nehme es so wahr, dass aufgrund unserer Prägung als weibliche Menschen, wo wir in Richtung Fürsorglichkeit geprägt sind, also dass wir für das Wohlergehen anderer, vor allen Dingen unserer Kinder, unserer Familienmitglieder, unserer Partner, dass das immer noch zum Stereotyp der Frau gehört, dass es immer noch die Herausforderung für viele Frauen ist, das Wohlergehen der anderen Menschen um mich herum nicht wichtiger zu nehmen als meins. Also es gibt sicherlich Frauen, die das nicht mehr als Thema haben, aber an den meisten Stellen ist es für uns eben die größte Herausforderung, eine Grenze zu setzen, wenn noch ein anderer Mensch bedürftig ist. Solange noch ein Kind ein Bedürfnis hat, ein pflegebedürftiges Elternteil oder mein Partner oder meine Partnerin, dann zu sagen, nein, jetzt bin ich dran. Oder jetzt nicht, ich bin dafür nicht die Richtige. Das braucht von uns wirklich immer noch richtig viel Zutrauen. Und insofern, da sehe ich immer noch ganz viel, und ich finde auch durch die, durch die Ansprüche, die auch teilweise jetzt auch ja wieder rückwärtsgewandt sind, finde ich auch an der Stelle möchte ich nochmal sehr ermuntern, auch jede Frau sich an der Stelle auch gut zu beschäftigen, sich gut mit sich zu verankern. Weil die Bedürfnisse von anderen Menschen einfach unendlich groß sind. Also sie werden niemals gestillt, ob das Kunden, die Bedürfnisse familiär sind oder eben auch von Kunden oder Mitarbeitenden oder so. Und insofern, ja, große Ermunterung an der Stelle.
Aber gutes Bild nochmal. Ich habe auch in der Vorbereitung zu dem Podcast gedacht, wenn ein Mann sagen würde, ich kümmere mich jetzt und ich muss meine Führungspersönlichkeit überdenken. Aber vielleicht ist das auch noch mein eigenes Bild, dass ich dachte, oh, da würde jeder von außen auch sagen, cool. Und dass man eher sogar bei Frauen, also ich höre das, glaube ich, auch mehr von Frauen, auch Selbstfürsorge und ich muss an mich jetzt, hat vielleicht auch was dann mit dem Alter zu tun. Und dass das dann aber wieder unter so einer, keine Ahnung, es wird nicht so unter Performance-Bewahrung gesehen, würde ich jetzt mal sagen. Also alles das, was wir ganz am Anfang, deswegen war das auch so wichtig, dieser Teil gesehen haben, sondern es wird dann wieder, keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird kleiner gesehen und das nervt mich ja schon auch. Das musst du jetzt bitte größer machen.
Ja, das hat, glaube ich, mit dem Stereotyp, Geschlechterstereotypen-Image zu tun, was immer noch in uns allen wohnt, ne? Und was natürlich aber auch durch soziale Medien noch verstärkt wird. Also wenn uns dort eben das Bild der in der Badewanne liegenden Frau mit Gurkenscheiben auf dem Kopf als Selfcare grundsätzlich eher entgegenspringt, während vielleicht der Triathlon machende Mann, als er macht was für sich, präsentiert wird. Und also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man wirklich eine Umfrage macht, was so für Bilder im Kopf sind, dann glaube ich schon, dass ich da nicht weit weg liege von dieser, also dass das schon was hat. Und dann sind das die Bilder in unseren Köpfen. Und dann hat das eine eben was mit Leistung zu tun und an Grenzen gehen und wie auch immer, ne? Und das andere hat halt einfach mit sich versenken, ein schönes Körpergefühl, ein bisschen Schaum und Schaumbart. Und das wird halt gleich dann natürlich nicht mit Leistung und Produktivität in Verbindung gebracht. Und ich kann nur uns Frauen ermuntern, andere Bilder zu produzieren. Also nicht um der Bilder wegen, sondern für uns selbst. auch unsere Art der Leistungsfähigkeit und Regenerationsfähigkeit auch zu leben aktiv und vielleicht auch darüber zu posten, wenn ich denn diese Welt auch bespielen will damit. Also ich finde, ich bin den sozialen Medien gegenüber so ambivalent, weil ich finde, es bringt ganz viel auf der einen Seite auch über so Dinge wie Wechseljahre und Gender Health und sowas. Ich finde, dass das in dieser Welt auch extrem toll ist, wie die Themen sich dort viral auch verstärken. Also das finde ich ganz, ganz wunderbar. Und gleichzeitig hat es aber auch wieder den Nebeneffekt, dass auch bestimmte Klischees auch manchmal dann extrem kolportiert werden. Und aber gut, das ist vielleicht so. Und was kann wieder jede dafür selbst tun, eben die eigenen Überzeugungen auch wirklich zu leben und damit öffentlich zu werden. Und damit sind wir ja bei deinem Thema mehr Rock auf der Bühne, finde ich, eben wirklich da für Frauenbilder einzustehen, die eben auch wirklich individuell sind, die anders sind, die die Breite und Fülle des weiblichen Lebens zeigen.
Und das ist ja ein perfektes Ausgleiten aus diesem Podcast, weil du das Frauenbilder erwähnt hast, weil das wäre nämlich meine letzte Frage an dich, dass du nochmal, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass uns diese Bilder tatsächlich fehlen. Self-Care, Wohlbefinden, weibliche Führungskraft, Erschöpfung, die auch empfinden, aber dann in ihre Kraft kommen. Also alles das, was wir beschrieben haben. Kannst du so ein Bild entwerfen. Also ich glaube jetzt, es hören bestimmt viele zu, die dann auch an so einem Schritt sind, dann ziehe ich mich zurück und dann muss ich halt weniger machen. Und das war, das haben wir ja besprochen, das wäre ja nun gerade auch jetzt fatal. Das heißt, was siehst du, wo du sagst, da draußen, ich habe ganz viele so um mich rum, die sagen, eigentlich sind sie völlig, geht gerade irgendwie gar nicht, aber sie wissen ja, sie müssen eigentlich so. So, ich glaube, das ist auch so ein Zustand aus diversen, wäre nochmal ein eigener Podcast.
Ja, das
ist außerhalb dieses Podcast-Gespräch. Aber egal, ne? Ich glaube, es gibt immer so diese Grenze, Rückzug, in welcher Form auch immer. Und beruflich kann ich ja auch irgendwie so bleiben, wo ich gerade bin. Und das ist ja auch eh alles gerade ganz hart. Ich will jetzt, dass du zum Schluss nochmal sagst, wie komme ich so in meine Kraft, dass ich die habe, um weiter zu kämpfen? Weil das brauchen wir definitiv und zwar überall, in allen, sowohl gesellschaftlich, politisch als auch in den Unternehmen. Was kannst du uns da mitgeben?
Also ganz grundsätzlich würde ich noch mal gerne sagen, ich finde die Wahl zwischen love it, also ich bin im richtigen Leben, change it, ich muss etwas verändern, or leave it, ich muss etwas verlassen. Ich finde, diese drei Wege sind wichtig, für sich noch mal zu gucken. Mhm. Bin ich in einer Situation, die echt okay ist, und oder bin ich, muss ich und will ich auch etwas verändern? Und etwas verändern kann ich im Innen und im Außen, manchmal beides. Und das ist tatsächlich ein Weg. Meine Erfahrung ist, dass es sich immer lohnt, über eine wahrhaftige Betrachtung von Situationen sich nochmal neu zu kalibrieren, also wie so ein inneres Update, weil manchmal empfinden wir einen Stress einfach nur deshalb, weil die Dinge in uns unsortiert sind. Das ist als würde man mental ungekämmt sein. So wie wir morgens aufstehen und es normal ist, uns zu kämmen, so ist es mental manchmal auch. Wir sind dann völlig verstrubbelt und erleben den Alltag als völlig unkoordiniert und verstrubbelt. Und das hängt damit zusammen, dass wir uns lange nicht mehr innegehalten haben und die Dinge nochmal für uns geklärt haben. Warum arbeite ich hier? Was sind nochmal meine Gründe? Welche Perspektive habe ich da drin? Also was sind meine Ziele innerhalb meines beruflichen Kontextes? Was sind aber auch meine Grenzen, die ich setzen kann und so weiter. Das heißt, meine Empfehlung ist, wirklich in der Innenschau oder mit Sparringpartner mal so eine kleine Selbstwahrhaftigkeitssitzung zu machen, weil ganz oft entsteht eben wie beim Aufräumen, wie nach dem Aufräumen, ist dann wirklich wieder Platz und Luft und man denkt sich so, ah, oh, was ist das schön zu Hause. Mhm. Und das Ganze kann man auch bezogen auf seine Lebens- und Arbeitsumstände erleben. Und da ist im Außen noch gar nichts anders, aber man empfindet es anders. Und dann wird manchmal ganz viel frei an Motivation und Energie und an frischem Wind, weil ich auf einmal mich nicht mehr über irgendwie, also bin ich wie so ein geklärter Raum. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Es funktioniert in jeder Lebenssituation. Und falls ich beim Aufräumen merke, hier ist wirklich was, was ich verändern muss, dann muss ich es angehen. Aber dann bin ich auch selbstwirksam.
Kara, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir sind hier wirklich geritten durch verschiedene Felder. Aber ich habe gerade so gedacht, also je nachdem, wer zuhört, also wenn eine merkt und sagt, hier stimmt strukturell, wir müssen was an unserem Unternehmen machen, ich brauche mal so einen Impuls, ladet Kara ein. Vielleicht eine, die sagt so, ich als Person muss an mir arbeiten, und vielleicht all die Frauen da draußen, die eigentlich wissen, dass ihre Stimme gerade wichtig ist, wo auch immer sie gehört werden soll, kurz aufräumen und das, was einem da belastet, gerade ziehen, gerade kämmen und dann raus. Let's get loud, Ladies, das, was ich immer sage, das brauchen wir. Kara, vielen, vielen Dank. Ich kann auch nur das Buch ans Herz legen oder wie gesagt, dich einladen oder dich für einen Vortrag einladen. Huch, das hatte ich jetzt gerade hier in der Hand, das hat man gehört. Es ist super fundiert. Ich bin auch so ein bisschen durch die Reise gegangen im Sinne von Self-Care, ah ja, super hottes Thema. Und dann habe ich so gemerkt, ganz viele Sachen, ah ja, okay. Hey, das ist, wie hast du es auch genannt, dass ein gesundes Leben ist unaufgeregt. da sind ganz viele Themen, wo man dann eben, das hat halt eben nichts mit Yoga und Wellness-Tee, also zumindest. Nee. Also vielen, vielen Dank für all dein fundiertes Wissen, für deine Arbeit, die du leistest und dass du diese Stimme auch laut werden lässt. Folgt ihr bitte unbedingt und empfehlt den Podcast weiter. Und wenn ihr ein anderes Female Role Model kennt, dann auch her mit dem Namen. Wir wollen von ihr hören, denn ihr wisst ja, mehr Rock auf der Bühne muss eine große Bewegung werden. Und ich sag nochmal, let's get loud, Ladies. Vielen, vielen Dank, Kara.
Vielen, vielen Dank, Daniela. Es hat mir große Freude gemacht.
Das freut mich. Tschüss.
Tschüss. Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.